Deutschlandfunk, Büchermarkt.
Heute mit Gisa Funk im Studio. Hallo. Ich habe heute ein prominentes Geburtstagskind im Gepäck, denn heute auf den Tag genau vor 100 Jahren wurde der berühmte Schweizer Dramatiker und Kriminalautor Friedrich Dürrenmatt geboren. Und natürlich, wie das bei Jubiläen großer Künstler so üblich ist, gibt es aus diesem Anlass so einige neue Dürrenmatt-Publikationen in diesem Jahr, darunter auch eine neue Biografie über den Schweizer Schulbuchklassiker sowie das Du-Sonderheft Kosmos Dürrenmatt mit Themenschwerpunkt auf seinem Spätwerk Stoffe. Friedrich Dürrenmatt, der selbsternannte Gedankenschlosser, er betonte selbst bis zu seinem Tod 1990 immer wieder, dass er sich schämen würde, eine Autobiografie zu schreiben. Denn dafür, so Dürrenmatt, hätte er in der vom Weltkrieg verschonten Schweiz einfach viel zu wenig erlebt. Und vielleicht hat es deshalb auch so lange gedauert, bis 2011 dann erst die allererste Biografie über Friedrich Dürrenmatt überhaupt erschienen ist. Nun aber, knapp 10 Jahre später, da legt der Literaturwissenschaftler Ulrich Weber pünktlich zum 100. Geburtstag eine zweite Biografie über den Schweizer Apokalyptiker vor. Und die nimmt nun besonders die spätere und weniger erfolgreiche Lebens- und Schaffensphase von Friedrich Dürrenmatt in den Blick. Eva Pfister hat die neue Biografie für uns gelesen.
Als Friedrich Dürrenmatt im Jahr 1979 den Literaturpreis der Stadt Bern erhielt, sagte er in seiner Dankesrede:
Die Stadt Bern hat ein Anrecht zu wissen, wem sie den Preis erteilt. Nicht einem Rechten oder Linken, sondern einem Queren.
Tatsächlich fiel der Schweizer Dramatiker, Erzähler und Essayist durch alle Raster. Als Pfarrerssohn im Emmental geboren, später in Bern aufgewachsen, rebellierte er früh gegen die Welt seiner Herkunft. Friedrich Dürrenmatt wollte zunächst Maler werden, studierte dann aber Philosophie und wurde schließlich Schriftsteller. Obwohl er neben Max Frisch der berühmteste Schweizer Autor ist, blieb er den Regierenden stets suspekt und stieß durch sein oft anarchisches Denken und seine eigensinnigen Positionen auch seine Verehrer zuweilen vor den Kopf. Manchmal vielleicht sogar bewusst.
Er muss sich auch gegen den Ruhm wehren. Wer Ruhm hat, will ihn behalten und er muss immer im Grunde das liefern, was man von ihm erwartet. Der Ruhm befreit nicht, sondern der Ruhm versklavt. Man muss gerade so viel Ruhm haben, und das ist wahrscheinlich das Kunststück, dass man eben frei arbeiten kann.
Eine neue, umfassende und sehr fundierte Biografie stellt den am 5. Januar 1921 geborenen Friedrich Dürrenmatt mit all seinen Fähigkeiten und Widersprüchen vor. Verfasst hat sie der Literaturwissenschaftler Ulrich Weber, der seit vielen Jahren den Nachlass des Autors betreut. Er kennt alle Entwürfe und Fragmente des Werks und zitiert daraus ebenso wie aus unveröffentlichten Briefen. So präsentiert er eine schillernde Persönlichkeit, die nicht ohne Abgründe war, und einen vielseitigen Künstler, dessen Karriere alles andere als geradlinig verlief.
Dürrenmatt eine zeitlose Erfolgsgeschichte? Nein. Er selbst hat für den Schriftsteller das Bild des Meteors entworfen, einer leuchtenden, zugleich flüchtigen Erscheinung am Himmel, die jedoch beim Einschlag auf der Erde ihre bleibende Spur hinterlässt. Einen Krater, der die Landschaft verändert. Friedrich Dürrenmatt war ein Kind seiner Zeit. Sein Denken wurde geprägt von den Nachkriegsjahren, insbesondere von der antagonistischen Konstellation des Kalten Krieges und der damals in der Auseinandersetzung mit Schuld und Schrecken des vergangenen Krieges sehr präsenten Existenzphilosophie. Er sprach die Gefahren und Ängste seiner Zeit wie wenige aus. Dennoch blieb er ein Solitär. Er hat keine Schule begründet, keine Theatermethode geprägt, war auch an keiner Avantgarde-Bewegung beteiligt.
Ulrich Weber bewundert das Erzählgenie Dürrenmatt, den Abenteurer des Geistes, den schonungslosen Satiriker. Vor allem aber staunt er über die Fähigkeit des Künstlers, sich immer wieder neu zu erfinden. Nachdem der Student seine Pläne, Maler zu werden, aufgab, begann er zu schreiben. Als der junge Familienvater mit Theaterstücken zu wenig Geld verdiente, versuchte er es Anfang der 50er Jahre mit den Kriminalromanen »Der Richter und sein Henker« und »Der Verdacht« und wurde damit rasch bekannt. Als Dürrenmatts Erfolg als Dramatiker in den 70er Jahren nachließ, zog er sich aus dem Kulturbetrieb zurück. Aber er blieb nicht untätig.
Aus der Krise heraus entstand etwas Neues. Dürrenmatt wandte sich der Beschäftigung mit seiner Herkunft und dem Stoffe-Projekt zu, der Geschichte seiner Schriftstellerei. Diese wurde zum Stamm seines vielverzweigten späten Prosawerks. Dürrenmatt macht seine eigene Existenz, sein Denken, seine Fantasie, seine Stoffe zum Gegenstand seines Schreibens. Nicht mehr die Resultate, die fertigen Fiktionen waren das Ziel, sondern die Darstellung von Einfall, Gestaltung, Umwandlung, mithin der ganze kreative Prozess der literarischen und künstlerischen Arbeit.
Dürrenmatts späte Prosa wird heute als eine ganz besondere literarische Form betrachtet, in ihrer Mischung aus Erinnerungen, fiktiven Passagen und philosophischen Überlegungen. In diesen Stoffen finden sich spannende autobiografische Passagen, die Weber für seine Biografie aber nur mit Vorsicht als Quelle benutzt, denn er kennt Dürrenmatts Hang zum Fabulieren. Schließlich hatte der in der Einleitung zu den Stoffen selbst davor gewarnt, die Erinnerung von Dichtern für, Zitat, bare statt kostbare Münzen zu nehmen. Weber unterschlägt in seiner Biografie auch nicht, dass der Student eine Zeit lang Anhänger der Schweizer Nazifreunde, der sogenannten Frontisten, war. Neben der Rebellion gegen seinen christlichen Vater spielte für Dürrenmatt bei dieser jugendlichen Faszination für den Faschismus wohl auch das Gefühl eine Rolle, von den Entwicklungen in Europa mit ihren Aufbrüchen und Katastrophen abgeschnitten zu sein, gefangen in der Schweiz in einem Zustand ängstlichen Stillhaltens.
Ich komme ja nicht von der Literatur, sondern natürlich auch vom Erleben her und vielleicht noch mehr vom Nichterleben. Und das ist nun ein sehr schweizerisches Thema. Ich komme von einem verschonten Lande her. Und da war nun das Urmotiv, was setze ich dieser Welt entgegen, von der ich verschont bin.
Ulrich Weber beleuchtet in seiner Biografie ausführlich das zeitliche, politische und geistesgeschichtliche Umfeld von Friedrich Dürrenmatt. Er widmet sich auch ausführlich dem Privatmann, von dem bisher wenig bekannt war, denn der Schweizer sprach ungern über Privates. Dünnhäutig war Dürrenmatt. Er legte sich mit Kritikern an, zerstritt sich mit Theaterleuten und zog sich nicht zufällig auf einen Berg am Neuenburger See zurück. Dort stand sein Teleskop, mit dem er gerne den Sternenhimmel beobachtete, und dort lebte er mit seiner Frau und seinen drei Kindern auf Distanz zum Kulturbetrieb. Das änderte sich 1956 nach dem großen Erfolg von »Der Besuch der alten Dame«, dieser Tragikomödie über die Rache einer Frau, in der die Bürger einer Kleinstadt aus Geldgier einen Mord begehen. Mit dem Ruhm kam auch der Reichtum und erlöste die Familie Dürrenmatt aus ihren prekären finanziellen Verhältnissen. Trotz seines großen Erfolgs sah Friedrich Dürrenmatt pessimistisch in die Welt. Er war von apokalyptischen Motiven besessen. Das zeigt sich auch in seinen Bildern. Dieses Thema könnte tiefschürfender behandelt werden, als Weber es in seiner Biografie tut. Ebenso Dürrenmatts Hinterfragung von Recht und Gerechtigkeit, ein Motiv, das sich wie ein roter Faden durch sein Werk zieht. Ulrich Weber hält sich jedoch mit Analysen zurück, aber er liefert mit seinem umfassenden Material eine wichtige Grundlage zu Interpretationen des Werks. Seine Biografie stellt zwar das gesamte Opus vor, ist aber auf den Schriftsteller und Menschen Dürrenmatt in seiner Zeit fokussiert. Nach der Lektüre ist man mit Fritz quasi per Du, kennt seine Lebensfreude und seine Depressionen, seine Gedanken und seine Art zu arbeiten, und man bewundert zusammen mit dem Biografen die enorme schöpferische Kraft dieses Schweizer Autors, der trotz vieler Krisen nie den Mut zu kreativen Experimenten verlor. Denn
im Grunde ist jede künstlerische Angelegenheit ein Wagnis und man muss auch das Scheitern wagen. Wer das Scheitern nicht wagt, soll die Hände von der Kunst lassen.
Tja, wer Künstler sein will, der muss auch das Risiko des radikalen Scheiterns in Kauf nehmen. Eine immer noch gültige Dürrenmatt-Weisheit, die man so manchem Kunstwilligen heute gern mal ins Poesiealbum schreiben würde. Das war ein Beitrag von Eva Pfister über die neue Dürrenmatt-Biografie von Ulrich Weber. Erschienen ist sie im Diogenes Verlag Zürich, 713 Seiten, 28 Euro. Einer der Literaturhöhepunkte in diesem Frühjahr, das wird sicherlich die mit Spannung erwartete Neuausgabe der sogenannten Stoffetexte von Friedrich Dürrenmatt sein, die Ende April bei Diogenes erscheinen wird. Denn mit diesen späten Prosatexten, da hatte sich der strauchelnde Theaterautor im Alter von 42 Jahren quasi noch einmal völlig neu erfunden. Allerdings hatte Dürrenmatt dann mit seinem Stoffewerk auch viel weniger Erfolg als mit seinen Bühnenstücken und seinen Kriminalromanen. Grund genug für den Schweizer Dürrenmatt-Experten Peter Eresmann, dem weniger bekannten Spätwerk des Autors nun ein ganzes Sonderheft des Kulturmagazins Du zu widmen. Unter dem Titel Kosmos Dürrenmatt hat Eresmann hier verschiedene Erläuterungstexte zum komplexen Stoffe-Projekt zusammengetragen und warum dieses späte Prosawerk von Friedrich Dürrenmatt auch heute noch so faszinierend ist, darüber habe ich mit Peter Eresmann vor dieser Sendung gesprochen. Hallo, Herr Eresmann.
Hallo, Frau Funk.
Hallo, man kennt Friedrich Dürrenmatt ja vor allem als Verfasser berühmter Kriminalromane wie Der Richter und sein Henker, Der Verdacht und natürlich auch als Dramatiker von philosophisch abgründigen Parabeln wie Der Besuch der alten Dame oder Die Physiker. Aber Sie als Kurator dieser Du-Jubiläumsausgabe zum 100. Geburtstag von Dürrenmatt, Sie haben den Fokus ja jetzt bewusst auf sein Spätwerk gelegt. Was war denn der Anlass dafür? Das ist ja eigentlich viel erfolgloser gewesen und viel weniger bekannt, das Spätwerk von Friedrich Dürrenmatt.
Ja, aber es war ja nicht nur ein Erfolgsschriftsteller oder ein Erfolgsdramatiker, sondern ein Theatermensch, der auch immer wieder gescheitert ist und große Zweifel hatte an seiner Theaterarbeit. Aus einem dieser großen Krisen, das war 1975 mit der Uraufführung des Mitmachers, als einem sehr ambitionierten Theaterstück, ist er grandios gescheitert. Aber aus diesem Scheitern heraus hat er dann letztlich wieder die Kraft gefunden, um dieses Spätwerk der Stoffe tatsächlich zu vollenden, an dem er dann 20 Jahre gearbeitet hat. Ich wollte mit der Du-Nummer diesen Moment eigentlich versuchen zu akzentuieren und eigentlich zu zeigen, dass man Dürrenmatt heute vielleicht ein bisschen anders lesen muss, um einen neuen Zugang auch zu ihm zu finden, weil das Spätwerk offenbart eine unglaublich große Spannweite von autobiografischen Texten, von Erzählungen und von erkenntnistheoretischen Texten.
Bevor wir jetzt genauer auf die Stoffe zu sprechen kommen, um die geht es ja hauptsächlich in dieser Du-Ausgabe. Also was einen an Friedrich Dürrenmatts Biografie ja wirklich fasziniert, das ist, wie schnell und überwältigend er einerseits als Schriftsteller Erfolg hatte und dann wie abrupt dann eigentlich sein Niedergang war. Sie haben das gerade erwähnt, diese Theaterpleite mit dem Mitmacher, ich glaube, das war 73 schon.
73, genau, ja. Ne? Nicht 75.
Genau, das war ja 73 schon. Und das Merkwürdige aus meiner Sicht heute ist, wie schnell und abrupt er dann eigentlich sozusagen aus den Ruhmeshallen der Literatur auch verschwunden ist.
Ja, er war lange nicht mehr im Gespräch, das ist richtig, das hat aber verschiedene Gründe. Man muss natürlich vielleicht auch sehen, in was für einer Zeit Dürrenmatt hineingeboren worden ist und in welche Zeit er sich bewegt hat in den 50er Jahren. Er war ein Mann, auch, der den Kalten Krieg miterlebt hat und die ganzen Kriegsjahre auch, so in der verschonten Schweiz. Er war geprägt eigentlich von diesen globalen Spannungen und sein Theater war richtig passgenau, ne? In den 50er Jahren, ist dann aber gegen Ende der 60er Jahre ein bisschen aus der Mode gekommen.
Also wir fassen zusammen, er war kaum 30, hatte er diese großen Erfolge ja auch als Kriminalschriftsteller, dann mit dem Besuch der alten Dame, dann die Physiker, das waren weltweit gefeierte Stücke, parabelhafte Stücke, in denen es um Recht und Gerechtigkeit geht. Und dann kommt dieses Desaster 1973 mit dem Stück Der Mitmacher. Vielleicht erzählen Sie noch mal ganz kurz, warum war das wirklich ein Desaster für den Dramatiker Friedrich Dürrenmatt und warum kam es dann zu dieser autobiografischen Wende, so nennen das ja die Germanisten bei ihm?
Naja, Dürrenmatt musste natürlich irgendwie einen Weg finden, aus dieser Krise herauszukommen. Also es war schon sehr fundamental und sehr tiefgreifend, weil er sich nicht mehr verstanden fühlte beim Publikum einerseits, weil er natürlich auch versuchte, mit einer sehr knappen und sehr reduzierten Sprache, die sich deutlich unterschieden hat von seinen früheren Stücken, neue Wege zu begehen. Und dazu kam natürlich eben der Konflikt mit dem vom Schauspielhaus engagierten Regisseur Andrzej Wajda, der das Stück komplett anders interpretierte, als das Dürrenmatt eigentlich vorgesehen hat. Ja, bevor es zur Ausarbeitung der Stoffe dann kam, hat sich Dürrenmatt hingesetzt und sich versucht, in einem monströsen, großen, umfangreichen Nachwort Rechenschaft zu geben und sich die Frage stellt, warum bin ich denn eigentlich gescheitert mit diesem Theaterstück? Das ist ein wahnsinnig tolles Buch, das ist 1976 erschienen, zusammen mit dem Dramatext. Und das Nachwort vom Nachwort, das ist dreifach so lang wie das Theaterstück selbst.
Kann man sagen, dieses lange Nachwort zu dem Mitmacher, also zu diesem gescheiterten Theaterstück, ist das so der Auslöser, der Anfang für diese Stoffesammlung?
Es ist eigentlich eine Vorform oder die Avantgarde, kann man vielleicht auch sagen, oder das Probefeld, wo er versucht hat, eine ganz neue sprachliche Form zu finden für sich selbst. Es war wie ein Versuchsfeld eigentlich, um dann über diesen großen, langen Mitmachertext zu einer abschließenden Form der Stoffe zu finden.
Und diese Stoffesammlung, also das ist ja eine wirklich große Textsammlung. Er hat insgesamt 30.000 Manuskriptseiten hinterlassen, also ein Ungetüm, kann man sagen, von Prosastücken. Was ist das Spezifische dieser späten Texte von Dürrenmatt, dieser späten Stoffetexte?
Dieses Gebirge von 30.000 Manuskriptseiten ist im Laufe eben der Jahre erst zum Vorschein gekommen. Also ein unglaubliches, selbstgebautes Textlabyrinth, kann man eigentlich sagen. Das Interessante und das höchst Spannende ist eigentlich diese raffinierte Konzeption einer Autobiografie. Eine Autobiografie, die nicht wie Rousseau das gemacht hat, einen ganzen Menschen darstellen und zeigen wollte oder intime Memoiren und Bekenntnisse niederzuschreiben, sondern Dürrenmatt hat sich eigentlich für seine Biografie nur in dem Sinne interessiert, dass er sich gefragt hat, wie steht das in Bezug zu meinem Weg zum Schriftsteller? Also die Geschichte seiner Stoffe ist eigentlich die Geschichte seiner Schriftstellerei. Er hat von sich gesagt, ja, mein Leben war eigentlich äußerlich sehr unspektakulär. Ich habe nicht wahnsinnig viel erlebt, sondern ich habe 40 Jahre da in Neuchâtel gearbeitet. Und er würde sich schämen, wenn er quasi eine Autobiografie im klassischen Sinne schreiben würde, und hat dann für sich eben diese ganz spezielle Form gefunden von Erinnerungen, denen er Gestalt gegeben hat, verbunden mit diesen erzählerischen Texten und eben den sehr umfangreichen philosophisch-erkenntnistheoretischen Texten, die dann quasi das wahnsinnig tolle Gewebe bilden.
Ulrich Weber und Rudolf Probst, die diese Neuedition der Stoffe jetzt Ende April bei Diogenes herausgeben werden, die sagen ja in dieser Zeitschrift, das Stoffe-Projekt, das wäre eigentlich der Glanzpunkt seiner Prosa, so sogar der Höhepunkt. Das ist ja schon eine steile These, aber der würden Sie zustimmen, nehme ich an.
Dem würde ich unbedingt zustimmen. Also mich haben die Stoffe vor über 20 Jahren schon sehr fasziniert. Man muss natürlich zugeben, es ist keine einfache Lektüre. Das ist schon klar. Also gerade die Erzählungen, zum Beispiel der Winterkrieg im Tibet, das ist voller Gewalt, Apokalypse, Sex, mit dem natürlich Dürrenmatt auch immer wieder provozieren wollte. Er war ja nie ein harmloser Schriftsteller.
Soweit die Ausführungen von Peter Ehresmann zum Spätwerk von Friedrich Dürrenmatt. Weitere Details zu der für April geplanten Neuausgabe des komplexen Stoffewerks von Dürrenmatt, die sind nachzulesen in der Ausgabe Kosmos Dürrenmatt, Heft Nummer 902 der Zürcher Kulturzeitschrift Du. Und das war's für heute vom Büchermarkt. Hier im Studio verabschiedet sich Gisa Funk und ich wünsche Ihnen noch einen schönen Nachmittag.